Das habe ich viele, viele Jahre so mit mir rumgetragen, dass ich immer hoch, 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 hoch und dann kompletter Absturz. Dann wieder hoch, 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 wieder kompletter Absturz. Das ging viele, viele Jahre so. Und dann kam die Corona-Krise. Und da kam in dem Moment noch dazu, dass ich gerade aus einem totalen Hoch kam, gerade vom Touring, irgendwie viermal die Woche auf der Bühne stehen, alles super, aus einem totalen Hoch runtergegangen bin zu alleine zu Hause, niemand in der Wohnung da, keine Bühne mehr. Und kein Selbstwert von außen mehr. Und dann ging es wirklich anderthalb Jahre richtig nach hinten. Dann kam wirklich ein ganz, ganz großes Tief. Und das hat sich dann über Spiralen immer, immer weiter verstärkt.
Hallo ihr Lieben. Wie schön, dass ihr auch diesmal bei einer neuen Folge von Road to Glory mit dabei seid. Mein heutiger Gast ist der Mentalist, Magier, Hypnotiseur und studierte Philosoph Timon Krause. Er wurde mehrfach als bester europäischer Mentalist ausgezeichnet und ist mit seinen Live-Shows auch in Deutschland sehr erfolgreich unterwegs. Ab Oktober mit seinem neuen Programm Messias. Zudem ist Timon auch immer wieder in diversen TV-Hit-Formaten zu sehen. Joko und Klaas gegen ProSieben oder Let's Dance sind da nur zwei Beispiele. Aber auch als Buchautor ist dieser Mann ein Hit. Sein jüngstes Werk mit dem Titel »Sei deiner Zeit voraus« ist vor ein paar Wochen erschienen. Wir sprechen über extreme Stimmungsschwankungen, seine Begeisterung für Dinosaurier und seinen frühen Hang zum Fatalismus, eine Zeit, in der er sich trotz seines frühen Erfolges verloren und unglücklich gefühlt hat und die Erkenntnis, dass Zufriedenheit viel wertvoller ist als Glück. Timon Krause verrät, warum er von spirituellen Strömungen aller Art fasziniert ist, was der Hauptauslöser für seine Depressionen war, unter denen er vor ein paar Jahren litt, weshalb das menschliche Gehirn durch eine immer komplexer und komplizierter werdende Welt gnadenlos überfordert wird und wieso er von den meisten Psycho- und Selbsthilferatgebern nur ziemlich wenig hält. Doch bevor es losgeht, noch eine Bitte in eigener Sache. Dir gefällt mein Podcast und du möchtest zukünftig keine neue Folge verpassen? Dann freue ich mich, wenn du Road to Glory abonnierst und zudem an deine Freunde weiterempfiehlst. Und jetzt wünsche ich dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Timon Krause.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel.
Lieber Timon Krause, herzlich willkommen bei Road to Glory.
Vielen lieben Dank, lieber Alexander Nebel. Ich freue mich, da zu sein.
Timon, ich glaube, du kennst das auch. Wir alle haben von Zeit zu Zeit mal Tage bzw. Morgen, wo man aufsteht und denkt sich, ich habe richtig bescheidene Laune. Und wenn ich jetzt nicht gegensteuere, dann wird's ein fieser Tag. Hast du einen Tipp, wie man so eine Negativspirale durchbrechen kann, dass es eben nicht ein schlechter Tag wird?
Also solche Spiralen lassen sich vergleichen mit einem hypnotischen Prozess. Und ein hypnotischer Prozess ist im Grunde, dass du eine Erfahrung machst. Diese Erfahrung führt dazu, dass du einen bestimmten Glaubenssatz entwickelst. Zum Beispiel, ich habe heute einen schlechten Tag. Das führt dazu, dass du eine bestimmte Erwartungshaltung hast, was wieder dazu führt, dass du eine körperliche Reaktion bekommst. Und dann bist du wieder bei der Erfahrung angelangt. Das ist also ein vierschrittiger Prozess. Der kann an jedem dieser Punkte seinen Anfang finden. Das könnte seinen Anfang finden beim Glaubenssatz. Wenn ich heute Abend schlafen gehe und denke, morgen wird ein beschissener Tag, dann habe ich diesen Glaubenssatz drin. Der Glaubenssatz führt zu einer Erwartungshaltung, das führt zu einer körperlichen Reaktion, das führt zu einer Erfahrung, das verstärkt sich. Und er kann also, dieser Prozess kann an jedem dieser vier Punkte seinen Anfang finden, aber er kann auch an jedem dieser vier Punkte geändert werden oder sein Ende finden. Und das bedeutet, ich könnte jetzt hingehen und sagen, ich verändere meinen Glaubenssatz. Das ist vielleicht schwierig in dem Moment, wo ich schon in so einer Stimmung drinstecke, wo es mir nicht gut geht. Dann sage ich, okay, vielleicht kann ich meine Erwartungshaltung ändern. Könnte sein. Ich kann ein sogenanntes Zukunftsframing durchführen, mich selbst also konditionieren, bessere Dinge zu erwarten. Der einfachste Weg allerdings wäre, über den Körper zu gehen. Und das würde bedeuten, dass ich morgens aufstehe und sage, okay, ich verhalte mich so, als würde es mir gut gehen. Ich tue all die Dinge, die ich machen würde, wenn es mir gut gehen würde. Das führt dazu, dass neurologisch genau die Regionen aktiviert werden, die aktiviert sind, wenn es mir tatsächlich gut geht. Dann geht es mir gut. Ich habe die Erfahrung, es geht mir besser. Mein Glaubenssatz wird, es geht mir besser. Meine Erwartungshaltung wird, es wird mir immer besser gehen. Und ich komme in eine positive Spirale. Und das kann ich, jetzt lange Rede, kurzer Sinn, das kann ich machen, indem ich zum Beispiel sage, ich baller mir mein Lieblingslied auf die Ohren und tanze 30 Sekunden. Ich bringe den Puls hoch. Es gibt den alten Vera Birkenbiel-Trick, die gesagt hat, steck dir einen Bleistift in den Mund und beiß da eine Minute drauf. So forcierst du, simulierst du ein Lachen, du fühlst dich besser. Das funktioniert alles ganz ausgezeichnet.
Also platt gesagt, dass man tatsächlich sein Unterbewusstsein durch solche Möglichkeiten überlistet, ne? Um das mal so runtergerissen zusammenzufassen. Also man kann tatsächlich sein eigenes Bewusstsein so ein bisschen übertäubern und in richtige Bahnen leiten, sagen wir es mal.
Total. Also das hängt in diesem Fall damit zusammen, dass der Geist ja den Körper beeinflusst. Wenn du schlecht drauf bist, dann sieht man das. Wenn du gut drauf bist, sieht man das auch. Und was viele aber vergessen ist, dass der Körper auch den Geist beeinflusst. Und das können wir bewusst regulieren.
Okay. Wann hast du zuletzt derart intensiv geträumt, dass du dich zumindest am nächsten Morgen noch an viele Details erinnern konntest? Wir träumen ja sehr viel, auch wenn es viele immer bestreiten, aber man vergisst ja das meiste. Und es ist selten so, dass man sich tatsächlich an Details erinnern kann. Ist das bei dir regelmäßig so oder eher selten?
Es ist, glaube ich, eher selten so. Also ich habe früher meine Träume aufgeschrieben. In dem Moment, wo du anfängst, ein Traumtagebuch zu führen, wirst du dich zwangsläufig auch an mehr deiner Träume erinnern mit der Zeit. Das letzte Mal, ich würde mal sagen, es war vor 2 Wochen. Und ich habe irgendwas, ich weiß es jetzt schon nicht mehr, aber ich habe es da am Morgen nämlich noch dann erzählt. Ich habe irgendwas geträumt von einer Bibliothek, die unter Wasser stand. Das weiß ich noch, dieses Bild. Und, oh nein, ich weiß es, Alexander, ich weiß es. Jetzt weiß ich, das war der Traum, den weiß ich bis heute noch. Das war wirklich ein ganz krasser Traum. Also pass auf. Okay. Das war wie folgt. Wir waren in so einem Hochhaus mit verschiedenen Freunden, so einem Hochhaus aus Glas. Ganz oben drin, wie in so einer New York Top Suite irgendwie. Und das hatte Glas zu allen Seiten da drumherum. Und das war auf einem Hügel. Und man konnte den Himmel sehen. Und es war sonnig draußen. Und es lief ein Countdown. Der lief auf dem Fernseher und den haben alle mitgezählt. Von 10 runter, als wäre es Silvester. Und es war aber nicht Silvester. Das Ding war, WissenschaftlerInnen hatten einen Meteor entdeckt, der auf die Erde stürzte und zwangsweise die Erde zerstören würde. So, das war das Setup für diesen Traum. Und wir standen da und man weiß halt nicht, was man macht. Dann sagst du, okay, dann trinken wir jetzt Sekt und zählen runter. Und sage und schreibe, tatsächlich sehe ich dann am Himmel diesen roten Feuerball entlang gleiten. Und dann schlägt er offenbar bei 0 ein. Und es ist aber nichts passiert. Und ich habe meine Begleitung gefragt, warum sind wir denn nicht tot? Ich habe gesagt, wann sterben wir denn jetzt? Und die haben gesagt, naja, die haben ja berechnet, der ist eingeschlagen in Amerika. Und das wird 11 Minuten dauern, bis diese Druckwelle hier ist.
Krass, oh Gott.
Und da bin ich aus diesem Haus rausgegangen, habe mich auf diesem Hügel ins Gras gesetzt und gewartet. Und das war ein ganz komischer Traum und er hat mich auch so richtig bedrückt noch, als ich wach geworden bin. Ganz fatalistisch eigentlich.
Ja, also hochspannend. Und ich finde das generell ein sehr spannendes Thema. Ist es für dich in der Vergangenheit mal interessant gewesen, Traumdeutung, Traumanalyse zu verfolgen? Oder ist dir das zu viel, ja, so mit viele haben da ja auch sehr viel esoterische Komponenten drin, ne? Und das wird dann auch teilweise, kommt es in komische Bahnen. Aber findest du das Thema generell interessant oder lässt du es einfach geschehen mit diesen Träumen und das war's dann?
Ich lasse es weitgehend einfach geschehen tatsächlich. Ich sehe Traumanalyse ähnlich wie das Lesen von Tarotkarten oder so. Ich sehe es als sehr nützlich an tatsächlich. Ja. Ich schreibe dem Ganzen keine Autorität zu. Ich sage also nicht, die Karten haben tatsächlich eine Macht, die die Zukunft vorhersagt oder die Träume sind tatsächlich übernatürlich gegeben und Visionen oder wie auch immer. Die Evidenzbasis dafür, dass es irgendwas Tiefgründiges mit dem Unterbewusstsein zu tun hätte, fehlt auch einfach bis heute. Was ich daran sehr hilfreich finde, ist zu sagen, Träume oder Tarotkarten können mir einen neuen Einstieg geben, um auf altbekannte Probleme neu zu reflektieren. Wenn ich also zu einem Tarotleser gehe und sage, ich möchte wissen, ist er der Wahre für mich? Da könnte dieser Tarotleser jetzt 3 Karten ziehen und könnte die für mich legen und dann würde er sagen, naja, in Bezug auf deine Frage, was bedeutet denn diese Karte hier, wo du jemanden mit 10 Schwertern erdolcht im Rücken siehst? Und je nachdem, was vielleicht mein Bauchgefühl ist und was meine Intuition sagt, kriege ich jetzt einen neuen Einstieg, diese Frage für mich selber zu beantworten. Und so ähnlich sehe ich Träume auch. Wie ist es denn bei dir? Bist du groß im Traumdeutungsbusiness?
Nein, ich habe zumindest mal angefangen, mich zu zwingen, dass ich morgens mir Stichworte aufschreibe, weil ich das teilweise so schade finde, wenn man doch sehr prägnante Träume hat, die ja auch was einem sagen wollen. Das ist ja klar. Also ich habe ein traumatisches Erlebnis, meine Abi-mündliche Klausur, also nicht mündliche Klausur ist auch ein Traum, meine Abi-mündliche Prüfung in Geschichte war ein absolutes Desaster. Alle meine verhassten Lehrer saßen im Raum und ich habe das mit 3 Punkten vermasselt. Und diese Situation kommt immer wieder hoch. Es ist jetzt ein bisschen Klischee, aber es gibt auch ganz viele andere faszinierende Träume. Also um deine Frage zu beantworten, ja, ich habe das mal versucht, habe es dann aber auch gelassen. Das war mal, weiß ich nicht, vor 10 Jahren. Man ist meistens dann auch einfach zu faul, weißt du? Man will auch den Partner nicht wecken, dann man muss es dann ja irgendwie gleich aufschreiben und dann denkt er auch, what the fuck, ne? Aber ich finde schon das Thema spannend, weil, wie gesagt, die Seele spricht ja zu einem. Also das ist schon interessant, was da so an Reinigungsprozessen passiert. Ne? Das ist ja Fakt, wir träumen ja damit, genau, sich unser Gehirn reinigen kann von...
Genau, das schon. Und darum bin ich zum Beispiel auch ein ganz großer Fan von, jetzt fällt mir das Fachwort nicht ein, von der Wingwave-Technik, ja, wird sie umgangssprachlich genannt, eben wo die Rapid-Eye-Movement-Phase, also der Prozess, in dem sich die Augen beim Träumen rapide von links nach rechts bewegen, der wird da rekreiert in einer therapeutischen Sitzung und dann werden Themen eben durchgesprochen und angesprochen, während man wieder über den Körper simuliert, ebenso wie bei unserem Mindhack am Anfang, ja, unseres Gesprächs, über den Körper simuliert dieser Verarbeitungsprozess angestoßen. Und das funktioniert dann wiederum sehr wohl, sehr gut.
Ja, also vielleicht fange ich wieder an. Das Thema lässt mich auf jeden Fall nicht los. Und ich habe dich das deswegen auch heute gefragt, weil ich gerade letzte Nacht auch wieder einen krassen Traum hatte. Aber den will ich jetzt nicht erzählen, weil wir wollen ja von dir schöne Sachen hören und nicht von mir, mein Lieber.
Timon, ich kann dir trotzdem noch was zu den Träumen
gerne,
ganz kurz sagen.
Aber unbedingt.
Also mein Hintergrund ist ursprünglich eben Philosophie und ich liebe aber spirituelle Strömungen aller Art irgendwo. Bin total fasziniert und vor allem auch in der indischen spirituellen Strömung ist so, dass die Metaphysik im Grunde, also das, warum gibt es etwas und nicht nichts, warum gibt es die Welt überhaupt, ist eine dieser Schöpfungsgeschichten, dass die große Macht, der Gott, wie auch immer, es wird dann Brahman genannt unter anderem, also der Atem, das, was unteilbar ist, was sich über alles erstreckt, und Brahman genannt, dass der so 4.300.000 Jahre ungefähr schläft und in der Zeit, in der diese Gottheit, was auch immer es ist, schläft, träumt sie also allerlei Dinge vom Leben und vergisst dabei, dass sie träumt, weil sie sonst ja unglaublich gelangweilt wäre. Das ist eine allmächtige Gottheit, die ist furchtbar gelangweilt. Alan Watts hat das mal wunderschön beschrieben, der sagt, die drückt dann einen Knopf, wo sie sagt, Überraschung bitte. Und diese Überraschung ist aber begrenzt auf den Schlaf. 4.300.000 Jahre grob laufen da diese Zyklen ab in der indischen Mystik und Mystikphilosophie. Und das läuft dann in 3 oder 4 Zyklen, ich glaube in 4 Zyklen ab, wo erst alles gut ist, dann wird es ein bisschen unsicher, dann halten sich gut und böse die Waage und dann im kürzesten Zyklus in der Endzeit ist dann das Böse und dann zerfällt das ganze Ding wieder, der Traum ist zu Ende, diese Gottheit wacht auf, das ganze Universum ist weg, weil sie ja nicht mehr träumt, 4.300.000 Jahre ist sie wach und macht, was ein Gott dann auch macht. Und dann langweilt sie sich wieder und dann geht sie wieder schlafen und träumt wieder alles, was wir hier so machen. Und das finde ich eigentlich vielleicht noch ein ganz schönes Add-on zum Thema Träumen.
Finde ich auch. Vor allem lässt einen das so ein bisschen demütig werden und dass wir uns alle vielleicht auch manchmal etwas runterrechnen sollten. Ich finde es schön, wenn man sich auch selbst ernst nimmt, aber ich glaube, viele könnten das mal gut gebrauchen, mal so eine etwas Runterjustierung des eigenen Egos.
Ja, oder halt entscheiden, was man ernst nehmen möchte,
genau,
oder nicht. Das wäre es vielleicht.
Genau. Timon, du hast ein neues Buch veröffentlicht, nach einem Roman dein drittes Sachbuch, das heißt Sei deiner Zeit voraus, 13 Denkprinzipien für die Welt von morgen. Und für das Buch greifst du auch auf dein Wissen, das du durch dein Philosophiestudium angeeignet hast, zurück. Was war für dich denn der Impuls, ein neues Sachbuch über so ein spannendes, aber auch, muss ich sagen, komplexes, herausforderndes Thema zu schreiben?
Sehr komplex und sehr herausfordernd. Ich habe
ich wollte jetzt nicht zu hardcore, nicht? Wir wollen ja niemanden potenziell verschreckend.
Nee, das stimmt. Also dann mache ich es jetzt ein bisschen differenzierter. Die ersten 80 Seiten sind komplex und hardcore. Das Thema an sich ist komplex und hardcore. Ich habe es aber versucht runterzubrechen. Die ersten 80 Seiten sind sehr technisch. Man könnte sie theoretisch überspringen und dann direkt bei dem Praxisteil ansetzen. Das würde auch funktionieren. Ich wollte aber gerne, statt was Seichtes zu machen, ich wollte gerne den theoretischen Unterbau mitgeben und sagen, guck mal hier, darum funktioniert das und darum ist es so. Der Impuls für das Schreiben von Sei deiner Zeit voraus war zweigeteilt. Auf der einen Seite war das, dass ich ganz lange große Schwierigkeiten im Bereich mentale Gesundheit gehabt habe. Und das hat sich dann irgendwann gelöst. Auf der einen Seite, weil ich einen ganz tollen Therapeuten gefunden habe, einen riesen Unterschied gemacht. Das ist einfach ein sehr fähiger Mensch, total gut. Und auf der anderen Seite, weil ich mich eben mit den in diesem Buch dargelegten Denkprinzipien auseinandergesetzt habe, um tiefer an die Wurzel dessen zu kommen, warum ich mich denn so unglücklich und verloren gefühlt habe. Das war dann 2020, glaube ich, dass ich erstmalig von dieser in diesem Buch beschriebenen Theorie, nämlich dem Metamodernismus, gehört habe. Und der Metamodernismus, ganz versimpelt gesagt, ist im Grunde eine Art zu denken, bei der wir auf 4 verschiedene Denkarten zurückgreifen. Das klingt jetzt erstmal sehr kompliziert, muss es aber nicht sein, weil das nämlich vier Denkarten sind, die uns über die letzten 200.000 Jahre menschlicher Entwicklung neurologisch schon in die Wiege gelegt wurden. Das heißt, wir sind dafür ausgestattet und wir können das.
Ja, und da darf ich kurz ergänzen, Timon, weil also ich habe das Buch ja gelesen, leider nur zu 3/4, den Rest muss ich dann noch lesen, aber das ist ja gerade die Kernessenz der ersten 80 Seiten, wo du eben diese vier Denkmuster erklärst. Und das ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Ich finde, du hast das super gemacht, aber man muss sich konzentrieren. Also es ist sehr viel Information, aber das ist eben wichtig zu sagen, dass das eben sozusagen darauf baust
genau,
du dann ja auf.
Genau, ne? im Grunde ist die Grundthese des Buchs in 3-4 Sätzen ist, dass wir immer noch dasselbe Gehirn wie vor 200.000 Jahren grob haben. Es entwickelt sich natürlich immer weiter, wurde allerdings von der kulturellen Entwicklung abgehängt. Wir haben uns als menschliche Kultur viel schneller entwickelt, als unser Gehirn da mithalten kann. Das merken wir heute. Wir haben heute immer noch ein Gehirn, das eigentlich für rein biologisch für das Leben vor 200.000 Jahren ausgelegt ist. Heute ist es aber viel komplizierter. Da kriegen wir Probleme. Und in der Zwischenzeit haben wir auf dieser Hardware, um mit der jeweiligen Zeit vernünftig umgehen zu können, vier verschiedene Softwares aufgespielt. Ich benenne sie kurz, das ist das indigene Denken, das magische Denken. Man denkt sofort an irgendwelche Schamaninnen und so weiter. Das wäre auch nicht ganz falsch. Es geht um Zirkularität in der Welt, um Animismus. Das bedeutet, alles lebt. Wir sind Teil der Natur. Die Natur ist Teil von uns. Naturgötter in jedem Baum. So.
Was eigentlich ein schöner Gedanke ist. Ne? Also ich meine, viele sind da nicht so Fans von. Ich finde das eigentlich eine ganz schöne Geschichte.
Ich mag das auch total. Ich finde es wunderschön. Danach, also es ist die Vernetzung der Welt im Grunde. Danach kommt das prämoderne Denken, das religiöse Denken. Wir setteln erstmalig in kleinen Dörfern und jetzt brauchen wir Ordnung. Und diese Ordnung wird dann Gott gegeben, wird von oben herabgegeben. Es gibt hier erstmalig eine Autoritätsstruktur. Menschen, weil wir erstmalig Siedlungen bauen, können erstmalig mehr Besitz anhäufen als andere. Plötzlich hat jemand mehr Macht als sein Nachbar und so weiter. Wir kriegen also eine Ordnung, die von oben herab auferlegt wird. Dann kommen wir irgendwann ins moderne Denken, so ab 1700 schleicht sich das langsam ein. Das ist das Wissenschaftsdenken, das kennen wir auch alle sehr gut, wo wir sagen, die Welt kann in kleine Teile zerlegt werden. Ich kann mir den Körper angucken und sagen, guck mal hier, das ist ein Stückchen Haut. Was ist in dem Stückchen Haut drin? Da ist eine Zelle drin. Was ist in der Zelle drin? Da sind Atome drin. Was ist in einem Atom drin? Da sind noch viel kleinere Stücke drin. Wir zerlegen alles immer weiter. Das können wir auch mit Ideen machen. Das können wir mit dem menschlichen Geist machen. Und irgendwann ab so 1970 schleicht sich dann die vierte Denkart ein, das postmoderne Denken, wo wir hingehen und sagen, naja, das mag ja so sein mit den Atomen, aber Wahrheit ist relativ, alles kommt auf den Blickwinkel an, wir können nichts sicher sagen. Und dann kriegen wir irgendwann das Problem natürlich, dass wir sagen, meine Meinung ist so viel wert wie deine Fakten. Das ist natürlich völliger Quatsch und führt zu ganz vielen problematischen Gesprächen. Und der Metamodernismus, der in diesem Buch also dargelegt wird, und jetzt habt ihr dann die 80 Seiten, könnt ihr jetzt wirklich überspringen, wenn ihr es gehört habt, der da dargelegt wird, sagt, die Welt ist heute so komplex und so groß und so vernetzt, dass wir eigentlich, um mitzuhalten bei der Entwicklung, flexibel durch alle vier Denkarten durchspringen müssen. Und wie das geht und was dafür spezifische Denkprinzipien sind, 13 an der Zahl, das erkläre ich also in diesem Buch. Und hab's dann hoffentlich
hast du sehr gut zusammengefasst. Nun muss ich natürlich dir die böse Frage stellen, du hast es ja selber gesagt, dass die ersten Seiten natürlich eine Herausforderung sind und ich finde, wenn es dann zum praktischen Teil kommt, wird es natürlich auch wesentlich greifbarer. Nochmal, ich finde es super wichtig und essentiell, dass du es erklärst, aber ist dann nicht innerlich bei dir auch manchmal so die Pumpe gegangen und dass du gedacht hast, Mensch, das ist jetzt doof, weil es gibt wahrscheinlich Leserinnen und Leser, die steigen dann aus und was ist denn da als Autor in deinem Kopf rumgegangen?
100%. Also ich habe auf der einen Seite das Thema Metamodernismus, weil es relativ neu ist. Ich wollte gerne was machen, was jetzt gerade aufkommt in der philosophischen Strömung generell. Es ist einfach super komplex. Also es ist extrem komplex wirklich, mich da erstmal ein Dreivierteljahr durchzuarbeiten und das zu peilen und das dann erklärbar zu machen, war extrem schwierig und frustig für mich auch. Ich habe zwischendurch gedacht, ich weiß nicht, ob ich das Buch geschrieben kriege, was einfach extrem komplex ist.
Ich kann nur sagen, Chapeau, lieber Timon, weil du hast das super hinbekommen und ich finde, auch wenn es mich, also ich bin jetzt nicht die hellste Torte hellste Kerze auf der Torte, würde ich jetzt die hellste Torte auf der Kerze ist auch ein Traum, die hellste Kerze auf der Torte, sage ich jetzt mal demütig, will mich nicht schlechter machen, als ich bin. Aber es war für mich, ich musste mich auch zwingen, das dann auch zu durchdringen, weil manchmal ertappt man sich auch, dass man einfach so vor sich hinliest, aber gar nicht versteht, was da eigentlich jetzt geschrieben ist und das ist halt die Herausforderung.
100%. Das ist mir beim Schreiben auch passiert. Vom Hinschreiben und gar nicht weiß,
aber,
wie ich jetzt geschrieben
habe. Aber das runterzubrechen ist natürlich eine große Meisterleistung. Und das hast du wirklich super hinbekommen, weil ich kann mir auch vorstellen, das war ein Albtraum. Da hast du dich durch Doktorarbeiten durchgewurstelt und die ganze Welt.
Das war extrem, extrem viel, ja. Aber ich habe natürlich, genau wie du sagst, ich habe gedacht, also ich hatte am Ende des Buchs das Gefühl, es ist mein bisherig bestes Sachbuch und es wird vermutlich mein am wenigsten erfolgreichstes Sachbuch, einfach weil die ersten 80 Seiten so hart sind. Und ich habe überlegt, packe ich die jetzt in ein Addendum rein, hinten drin, dass man sagt, okay, wenn ihr den Hintergrund erfahren wollt, könnt ihr hinten lesen. Vielleicht wäre das auch der Move gewesen. Wir haben uns letzten Endes entschieden, das vorne hinzupacken, weil ich eigentlich auch ein großer Befürworter davon bin, dass nicht alles häppchenweise zu verstehen sein muss, dass man auch sagen muss, naja, wir trauen euch was zu. Das Thema ist komplex. Dafür könnt ihr aber, anders als bei vielleicht einem Großteil von Büchern, die sagen, jeden Tag lächeln und positiv denken und dann sind alle Probleme gelöst. Ich meine, lächeln und positiv denken ist super und bringt auch viel, haben wir am Anfang der Folge schon besprochen.
Ja.
Aber es löst nicht alle Probleme für immer. Dieses Buch auch nicht natürlich, aber fast alle. Zu sagen, okay, hier habt ihr eine komplexe Anleitung, die aber, wenn ihr sie konsequent umsetzt, auch tatsächliche Resultate liefern wird, im Bestfall. Und finde ich eigentlich gut, eigentlich sich dagegen zu stellen und zu sagen, naja, es ist halt nicht snackable, aber ihr könnt euch auch mal durch irgendwas durchkämpfen.
So sieht das
dafür
aus.
Aber dann ein Resultat mitnehmen.
Finde ich genau richtig so. Nun hast du es auch schon anmoderiert. Das ist eine Binsenweisheit, dass unsere Welt immer komplexer wird, immer vielschichtiger. Mhm. Sie verändert sich vor allem in einem atemberaubenden Tempo. KI ist jetzt eine neue Stufe, die ziemlich viel Unruhe stiften wird. Es hat sicherlich auch Chancen. Ich will das nicht alles verteufeln, aber da passiert wahnsinnig viel. Wir sind als Menschen gar nicht mehr in der Lage, damit Schritt zu halten, dass unser Geist, unser Denken das hinbekommt. Da bedarf es eigentlich 2-3 Generationen. Wie groß ist in deinen Augen dieses Dilemma, dass wir gerade in einer Ära sind, wo wir überrannt werden oder überwältigt werden von diesen ganzen Entwicklungen, die es, wie gesagt, eigentlich mehrere Generationen bedarf, um da anzukommen? Das ist ja eine riesige Herausforderung.
Das ist ein riesiges Dilemma. Ja. Das ist natürlich auf der einen Seite ein Dilemma, weil wir mit unserem Kopf darin einfach nicht klarkommen. Es ist zu kompliziert. Das simpelste Beispiel ist, dass wir in einer Welt, die so kompliziert ist, immer mehr auf Ambivalenzen und Ambiguitäten, Unsicherheiten stoßen, einfach weil die Welt jetzt so groß ist, dass genug Platz für Paradoxe ist, wo das eine wahr sein kann und das Gegenteil in einem anderen Kontext ebenfalls wahr sein kann. Dafür ist unser Gehirn nicht ausgerichtet. Das bedeutet, wir haben totale Schwierigkeiten, suchen nach einer Vereinfachung der Welt und enden dann immer mehr in polarisierenden Weltanschauungen oder sogar in Verschwörungstheorien, wo dann jemand sagt, okay, naja, ich kann mir nicht erklären, warum das so ist. Also ist diese Gruppe schuld und so einfach ist es, Punkt. Weil mir eine komplexere Erklärung wortwörtlich nicht in den Kopf geht. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, dann pack dir eine neue Software drauf, lern, dass es dir in den Kopf gehen kann. Aber es geht vielen Menschen eben erstmal im ersten Moment einfach nicht in die Birne, weil wir dafür nicht ausgelegt sind. Das ist problematisch. Das ist vor allem dann problematisch, wenn wir immer größere Gruppen werden, die zum Teil dann auch immer weiter simple, populistische Meinungen und extreme Meinungen, radikale Meinungen, haben ja leider enorme psychologische Wirkkraft, weil sie, desto radikaler sie sind, desto simpler auch sind. Je radikaler sie sind, desto simpler sind sie. Und desto simpler eine Meinung oder eine Erklärung ist, desto simplere Ursache-Wirkung-Schlaufen diese Meinung aufmacht. Und desto eher haben wir das Gefühl, dass wir dieser Meinung nachgehen können und draufspringen können. Einfach weil das für unser 200.000 Jahre altes Gehirn sehr komfortabel ist.
Leuchtet ein, ja.
Das ist also das eine. Und das andere ist genau, dass die Veränderung der Welt uns überholt in ihrer Geschwindigkeit. Wir fühlen uns abgehängt. Also wir wissen auf der einen Seite, wissen wir nicht, was wir mit den neuen Entwicklungen anstellen sollen. Moral entwickelt sich extrem langsam. Und auf der anderen Seite fühlen wir uns individuell abgehängt. Also es wird für das Individuum und für die Gesellschaft eine große Herausforderung sein, damit umzugehen.
Ist es unter diesem Gesichtspunkt in deinen Augen gerade deshalb umso wichtiger, an unseren Fähigkeiten zu arbeiten, verschiedene Blickwinkel anzunehmen? Also du hast ja auch schon gesagt, das neue Denkprinzip baut darauf auf, dass man die 4 Bekannten sozusagen vermischt, dass man merkt, man muss auch verschiedene Perspektiven, teilweise Dinge aus verschiedenen Denkprinzipien übernehmen. Ist das für dich ein wichtiger Tool, also ein wichtiger Schritt, dass wir eben in der Lage sind, das zu schärfen, die verschiedenen Blickwinkel einzunehmen, eben auch um die Komplexität zu erfahren und zu erforschen?
Genau, also Komplexitätsliebe ist ein großes Ding, zu sagen, ich kann etwas, das keine Lösung hat, annehmen und ich kann darin verweilen, zu sagen, ich weiß es nicht. Ich war großer Fan von Angela Merkel während der Corona-Krise, als sie gesagt hat, wir haben einen Fehler gemacht oder wir wissen es einfach nicht, weil das total diese Bereitheit zur Ambivalenz oder zur Ambiguität, zur Unsicherheit verdeutlicht hat. Es wurde ihr selbstverständlich nicht gedankt, weil Leute mit dem Finger drauf gezeigt haben und gesagt haben, guck mal, sie weiß es nicht, aber niemand weiß es. Und ich glaube, es wäre gesund für die Welt, wenn wir mehr Menschen hätten, vor allem auch Menschen in Führungspositionen, aber auch überhaupt Menschen, die sagen würden, ich weiß es nicht, wir versuchen das jetzt, wir versuchen dieses, vielleicht machen wir einen Fehler, wir wissen es nicht sicher. Und wenn wir sagen würden, wir wissen es sicher, würden wir euch das versimpeln, wir würden es vereinfachen, aber es wäre unwahr und es würde das komplexe Bild der aktuellen Situation nicht gut widerspiegeln. Ob sie jetzt dann letzten Endes alles richtig gemacht hat oder nicht, sei dahingestellt. Aber der Mut zu sagen, ich weiß es nicht, ist total gut. Und das ist im Grunde ein metamoderner Ansatz und ein metamodernes Verhalten. Und das ist schön.
Da bin ich ganz bei dir. Ich finde es immer gut, wenn Menschen mutig sind. Da möchte ich jetzt aber auch nochmal einfügen, dass ich dann mir schon auch wünschen würde, dass jetzt die Politik nach dem, was eben auch auf dem Tisch liegt, nach den ganzen Erfahrungen, die wir gemacht haben, dass man da auch mal sich hin und nochmal hinstellt und sagt, ja, liebe Leute, wir haben da wirklich Fehler gemacht. Das hat Herr Lauterbach mal so ein bisschen zähneknirschend gemacht. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Das würde ich eben auch als mutig und gut und wahrhaftig empfinden. Und da scheuen sich halt noch sehr viele. Vielleicht kommt es in ein paar Jahren.
Da scheuen sich viele. Ich glaube aber, es müsste eben auch von zwei Seiten kommen. Ja. Ich glaube, es müsste von der einen Seite müssten sich Leute hinstellen und das machen. Und von der anderen Seite müsste aber auch eine Gesellschaft bereit sein, dann zu sagen, okay, sie haben sich hingestellt, sie haben es erkannt. Und das heißt jetzt aber nicht, dass wir die mit Benzin übergießen und in die Tonne kloppen müssen. Jemand anders hätte andere Fehler gemacht. Und ich glaube, also naja, das ist jetzt ein ganz anderes
Klar, Feld, nee, das wollen wir.
Politik macht und so weiter und das, warum das dann wohl oder nicht funktioniert, warum Leute das wohl oder nicht machen, aber im Grunde, wenn diese Bereitschaft, eine Unsicherheit anzunehmen, auf beiden Seiten da wäre oder Unsicherheit zuzugeben, ich glaube, dann könnte das auch politisch große Wellen schlagen und einen positiven Unterschied machen.
Ja, Timon, du hast es selbst schon gesagt, es steht auch im Buch drin, du hast in deinem Leben eine Phase gehabt, wo es dir mental gar nicht gut ging, du hast Depressionen gehabt. Wodurch würdest du im Rückblick sagen, ist denn diese Depressionsphase ausgelöst worden? Ist das schleichend gekommen oder ist das relativ schnell durch einen, weiß ich nicht, Schicksalsschlag passiert oder wie würdest du das im Rückblick erklären?
Nee, es ist im Grunde, was die Symptomatik einer depressiven oder was die Symptomatik einer Depression, die dadurch ausgelöst wurde, dass verschiedene Teile in meiner Persönlichkeit zusammengekommen sind, die sich gegenseitig bedingt haben, unter anderem eine von Natur aus angeborene, das kann man messen, unter anderem mit dem Ocean-Test oder der Big Ten Persönlichkeitstest, ein wissenschaftlich fundiertes Tool, um eine Persönlichkeit auch im Grunde über ein Leben lang zu messen, worin sich ergeben hat, dass ich zum Beispiel eine starke emotionale Volatilität habe. Das bedeutet, dass meine Emotionen leicht nach oben, aber auch leicht nach unten, also schnell nach oben und schnell nach unten ausschlagen. Und zwar im durchschnittlich extremeren Maße als bei anderen Menschen. Es gibt bestimmt auch Menschen, da ist das noch extremer. Es war jetzt keine bipolare Persönlichkeitsstörung, aber durchschnittlich etwas mehr als bei anderen Menschen. Plus verschiedene Glaubenssätze und Erwartungshaltungen, unter anderem, dass ich in meinem Verhalten immer wieder gezeigt habe, dass ich, um mich wertig zu fühlen, ich mir diese Bestätigung und Wertigkeit von außen hole und von außen geholt habe. Das bedeutet also auch über ein Publikum. Ich bin ja in erster Linie, bevor ich Bücher schreibe, bin ich Bühnenkünstler. Das heißt, ich gehe auf Tour, Leute kaufen sich Tickets, dann applaudieren sie mir.
In diesem Herbst übrigens Herbst auch nochmal, da komme ich aber später noch drauf zu. Also ja,
genau.
Timon ist bald wieder auf den Bühnen zu sehen.
Jetzt in diesem Fall bedeutet das, dass ich auf die Bühne gehe und Leute applaudieren mir dann und sagen mir dann, Timon, du bist ein geiler Typ, du bist super. So. Darüber habe ich mir verschiedene Wege dann eben diese Validierung geholt, diesen Selbstwert geholt. Und jetzt gab es aber natürlich das Problem, zum einen, dass in dem Moment, wo ich auf der Bühne hochfliege, sich im Nervensystem, wenn du ein Hoch hast, wenn du viel Input hast, dann wird das Nervensystem versuchen, einen Druckausgleich herzustellen und du wirst in ein Tief kommen. Ein Tief braucht nicht negativ zu sein, ein Tief heißt nur Ruhe. Ich habe das nie zugelassen, weil ich schon gemerkt habe, dass diese emotionale Volatilität vorhanden ist. Das bedeutet, ich hatte schon im Gefühl, wenn ich jetzt das Tief zulasse, nachdem ich ein Hoch hatte, dann wird es vielleicht schmerzhaft oder heftig. Ich habe das ausgestellt, es immer weiter ausgestellt, das Hoch wurde immer größer und irgendwann hat sich mir dieses Tief aufgezwungen. Das bedeutet, dass ich dann irgendwann einfach abgestürzt bin. Das habe ich viele, viele Jahre so mit mir rumgetragen, dass ich immer hoch, 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 hoch und dann kompletter Absturz. Dann wieder hoch, 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 wieder kompletter Absturz. Das ging viele, viele Jahre so und dann kam die Corona-Krise. Und da kam in dem Moment noch dazu, dass ich gerade aus einem totalen Hoch, kam gerade vom Touring, irgendwie viermal die Woche auf der Bühne stehen, alles super, aus einem totalen Hoch runtergegangen bin zu alleine zu Hause, niemand in der Wohnung da, keine Bühne mehr und kein Selbstwert von außen mehr. Und dann ging es wirklich anderthalb Jahre richtig nach hinten. Dann kam wirklich ein ganz, ganz großes Tief. Und das hat sich dann über Spiralen immer, immer weiter verstärkt. Und das ging dann leider so.
Und wie kann man sich das vorstellen? Es gibt ja verschiedene Arten, wie sich Depressionen zeigen. Es gibt Menschen, die können das auch sehr gut verstecken, auch vom Inner Circle. Wusste das denn deine Familie und deine engen Freunde? War denen das bewusst, dass es dir immer wieder auch schlecht geht? Oder hast du das so gut es geht verborgen vor deiner
Also ich glaube, die erste Zeit habe ich es verborgen, auch von mir selbst. Dass ich dachte so, nee, das kann ja eigentlich nicht so sein und eigentlich geht's mir ja gut. Ich meine, das ist ja das Perfide oft an Depressionen, dass man sagt, es gibt keinen Grund dafür und dann fühlst du dich auch noch schuldig, weil du denkst, es darf mir ja nicht schlecht gehen. Ich habe doch alles, ich habe doch Liebe um mich rum, ich habe doch ein Haus, ich habe doch einen guten Job, ich habe doch alles, was ich mir wünschen könnte und trotzdem geht's mir schlecht. Trotzdem wache ich morgens auf und es geht mir einfach schlecht. Das kann ja irgendwie nicht sein. So, ich habe das eine Zeit lang vor mir selbst versteckt, aber die haben das schon gemerkt, weil ich irgendwann, also ich war irgendwann Frack. Ich habe irgendwann, wenn ich ein Glas Wasser umgeschmissen habe, habe ich total angefangen zu weinen. Ich weiß nicht, was ich jetzt wiege, aber ich würde mal sagen, ich habe 10 Kilo weniger gewogen. Also ich war ein totales Skelett, weil ich nicht gegessen habe. Das war dann irgendwann schon sehr eindeutig und ganz offensichtlich, ja.
Was mir im Kopf rumgeht, deine Mama hat mal gesagt, dass sie dich als Introvertierten bezeichnet, der vorgeht, dann extrovertierter zu sein. Ist es dann vielleicht auch da für deine mentale Gesundheit das ein bisschen schwierig gewesen, dass du ja eigentlich dann in deinem Beruf, den du ja auch dann wieder liebst, du sagst, du hast das, genießt das sehr, wenn du auf der Bühne stehst und du fliegst da. Aber eigentlich ist es gegen dein Urnaturell. Du bist eigentlich ein Mensch, der das gar nicht so mag. Der braucht auch dann seine Ruheoasen. War das auch ein Thema oder ist das unwichtig, dieser Punkt?
Also das
Punkt?
War in der Therapie dann ein Thema, auch zu sagen, okay, wenn ich diese Hochphasen habe, die ich auch genieße und wo ich Ausdruck finde. Ich glaube, es geht für mich eben weniger darum, vor Menschen zu stehen und mehr darum, dass ich das Gefühl habe, ich kann mich mit Bühnenkunst ausdrücken. Ich diese Hochphasen habe, dass ich dann bewusst Tiefphasen einbaue, bevor sie sich mir aufzwingen, um genau diesem Teil meiner Persönlichkeit gerecht zu werden und zu sagen, ich setze mich jetzt hin und ich ruhe aus und ich habe Kaffee und ich habe ein Buch und ich reflektiere und ich chill und ich mache gar nichts und das ist okay. Und dass ich das einfach bewusst immer nach einem Hoch eigentlich mit einbaue und seit ich das mache, geht das auch bedeutend besser. Super. Also es klingt so simpel, aber es hat einen ganz großen Unterschied für mich bedeutet.
Also das hat dir gefehlt. Deine Psyche, deine Seele brauchte einfach auch diese Zeit, um dann zur Ruhe zu kommen und auch auch mal alleine zu sein, ne? Weil ich bin auch ein Introvertierter, der an einem extrovertierten Job arbeitet, da sind wir relativ ähnlich. Mhm. Aber ich werde auch wahnsinnig, wenn ich nicht mal ein paar Tage meine Ruhe habe zwischendurch. Also
total. Das brauche ich auch ganz eindeutig und eben auch zu lernen, mich dann zu trauen, das zu machen, weil es nicht so heftig oder schmerzhaft sein muss. Ich bin irgendwo mal in diesen Kreislauf geraten, wo ich dachte, es fühlt sich an, als ob da immer mehr Druck ist. Und wenn ich jetzt Ruhe mache, dann wird es einfach krass crashen. Das habe ich dann so lange durchgezogen, bis es zwangsweise so war. Und jetzt habe ich aber gelernt, naja, wenn ich das bewusst einbaue, dann ist es auch nicht schlimm. Und dann kann es auch mal ein Tag sein, wo ich melancholisch bin. Aber mehr als das braucht es auch nicht zu sein.
Final dazu und Hilfe, da hast du einen tollen Therapeuten, / eine tolle Therapeutin gehabt und das war für dich auch wirklich gut. Also es gibt ja auch sehr unterschiedliche Erfahrungen. Es gibt Menschen, die sagen, die haben wirklich mein Leben komplett verändert im Positiven. Das war die beste Zeit, diese therapeutische Hilfe anzunehmen. Einige sagen, nee, das hat mir eigentlich gar nichts gebracht. Also bei dir war es dann gut.
Also ich habe verschiedene TherapeutInnen durchprobiert. Ich habe ein paar Jahre so im Therapiesystem rumgedümpelt und habe dann, als es mir richtig schlecht ging, habe ich das einem Freund erzählt und er hat gesagt, ruf doch mal Dr. Frederik Hümeke an. Mhm. Der ist im Grunde kein Therapeut, ich habe jetzt Therapeut gesagt, er ist Coach dann jetzt, bildet aus, ein extrem fähiger Professional, wirklich ganz, ganz gut, zusammen mit seiner Firma auch Durchbruch-Coaching, kann ich auch Leuten ans Herz legen, ist super, wirklich auch on the cutting edge aktuell von Research und Technologie und Science, alles evidenzbasiert und alles darauf ausgelegt, so Themen ziemlich schnell und effektiv einfach durchzuarbeiten. Und da waren wir dann wirklich, nachdem ich irgendwie 4 Jahre lang wenig bis gar keinen Fortschritt verbucht hatte, waren wir da in einem halben Jahr oder so ziemlich durch.
Aber interessant, also das gab dann doch eine Phase, in der du wahrscheinlich dann auch schon frustriert warst, weil du merkst, diese Therapeutinnen, die haben mir jetzt nicht so geholfen, wie ich es mir erhofft habe, ne?
Jein. Es gab eine Phase, wo ich dachte, vielleicht ist das jetzt einfach so und es geht nicht mehr weg und es bleibt jetzt so. Mhm. Diese TherapeutInnen haben im Grunde, also was Dr. Frederik Hümeke anders gemacht hat, ist, dass wir eine komplette Anamnese von unten nach oben durchgegangen sind. Also vom Mikrobiom, um zu schauen, was sind denn da gegebenenfalls auch neurochemische Reaktionen, die wir ändern können, zur Neurologie, zur angeborenen Persönlichkeit, zur gelernten Verhaltensstruktur. Und da haben wir eben gesehen, okay, guck mal hier, vielleicht ist das nicht so einfach zu kategorisieren als Depression, Punkt, sondern als ein System von Feedbackschlaufen, das sich selber immer wieder verstärkt und in sich selbst reinfüttert. Und wenn wir die brechen, wenn wir die einmal gesehen haben und wir brechen die, dann hört dieses Verhalten auf und dann hört dieses Symptom auf. Und so war es dann auch. Während die TherapeutInnen, mit denen ich vorher gearbeitet habe, mir über Verhaltenstherapie im Grunde nur, das sage ich jetzt so, aber im Grunde nur, das war auch gut, aber nur beigebracht haben, wie ich in diesem Feedbackschlaufen besser klarkomme, aber nicht, wie ich rauskomme. Mhm. Und das hat hier den Unterschied gemacht.
Nun bist du immer noch ein sehr junger Mann, du bist dieses Jahr erst 30 geworden. Gibt es denn inzwischen einen Punkt, seitdem du mit Überzeugung sagen kannst, dass du dich selbst, so wie du bist, rundum angenommen hast, dass du dich magst? Weil das ist ja eine Reise. Es gibt Menschen mit 60, die sich immer noch nicht selber mögen und sehr große Kämpfe ausfechten. Würdest du sagen, ich bin jetzt an so einem Punkt, wo ich gut mit mir selbst kann, wo ich mich mag oder gerade mich selbst liebe? Damit habe ich immer so ein bisschen Probleme. Es gibt da ja so zwei Lager, die einen finden das Wort Selbstliebe toll, die anderen nicht so schön. Wie siehst du das heute?
Nee, ich finde mich schon gut. die meisten Teile von mir mag ich an den meisten Tagen und kann sie an den meisten Tagen schätzen. Es gibt Tage, natürlich, wo ich genervt von mir selber bin und von Teilen von mir und das wird vielleicht auch noch ein bisschen so bleiben. Es gibt auch Momente, da war ich dann sehr unzufrieden mit mir. Ich habe einen Hang zum Fatalismus und ich habe einen Hang zu Selbstverurteilung. Das habe ich ablernen müssen. Ich würde sagen, seit einem Dreivierteljahr oder so ist es auch mit diesem selben Dr. Hümeke bedeutend besser geworden, sich bedeutend rückentwickelt, wenn nicht gar einfach verflüchtigt. Aber ich habe auch die letzten Jahre, also ich habe immer Sachen gehabt, die ich an mir selber mag. Und das ist auch schön, weil ich sehr gut mit mir kann und ich kann auch gut mit mir alleine sein. Ich kann auch gut alleine reisen und Spaß irgendwie mit mir selbst haben.
Aber gab es das auch schon, als du noch jünger warst? Weil du hast ja nun schon eine beachtliche Karriere hinter dir. Du giltst ja schon seit Jahren als einer der besten Mentalisten der Welt. Du bist international schon aufgetreten. Du hast früh schon Erfolge gefeiert. War das dann für dein Ego gut oder war das für dich eine Herausforderung, weil du eben teilweise noch diese Struggles hattest und eben noch nicht so ganz mit dir im Reinen warst? Oder würdest du jetzt auch sagen, es gab auch schon mit 17, 18 in meinem Leben Phasen, wo ich mich auch wirklich mochte?
Doch, die gab's auch damals schon. Ich glaube, es gab die damals und dann zwischendurch gab es die eine Zeit lang nicht. Und zwar, weil ich in meiner Motivation für meine Performances verrutscht war. Ursprünglich war die Motivation ganz authentisch zu sagen, ganz romantisch, ganz vielleicht auch jugendlich naiv, zu sagen, ich möchte Magie in die Welt bringen, ich möchte den Leuten etwas Magisches zeigen. Und das hat sich aber irgendwann korruptieren lassen von, ich möchte mir Selbstwert erspielen und ich möchte mir Bestätigung, Validierung von außen abholen. Und als das angefangen hat, ist es dann mit der Selbstliebe vermutlich auch ein Stück weit zurückgegangen, weil die eben nicht mehr intrinsisch motiviert war, sondern von außen gegeben wurde. Und als ich das realisiert habe, hatte ich erst eine ganz lange Sinnkrise, auch immer noch ein bisschen, weil ich dachte, okay, was ist denn jetzt meine Motivation, um meine Bühnenshows noch durchzuführen? Und da arbeite ich gerade. Jetzt habe ich wieder den Moment erreicht, wo ich denke, ich mag mich, ich kann mit mir selbst und jetzt muss ich gucken, ob ich einen neuen Motor unter diese Bühnenshows bauen kann, wo ich sage, das ist für mich der Grund, es zu machen. Oder ob ich sage, okay, es ist einfach ein Job, das wäre auch natürlich gerechtfertigt, einfach zu sagen, ich kann das gut, ich mache es gerne. Es ist nicht mehr idealistisch motiviert. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob es bis 60 machen würde. Muss ich ja vielleicht auch nicht, wer weiß.
Nee, ich wollte sagen, ich glaube, du hast da sehr viele andere tolle Optionen, mein Lieber. Da machst du dir gleich.
Ich kann doch was anderes machen, genau. Oder sage ich, ich finde tatsächlich eine neue idealistische Motivation, die das dann erstmal wieder von sich aus vorantreiben kann, aus irgendeiner Idee, dann wäre das auch in Ordnung. Aber da suche ich gerade.
Seit wann kannst du denn in etwa sagen, dass du weißt, was du im Leben willst und wer du bist? Ich weiß, das ist jetzt so eine große Frage und einige, die suchen das ganze Leben danach und können immer noch nicht die Antwort finden, auch wenn sie auf dem Sterbebett liegen. Ist bei dir da so eine gute Entwicklung, dass du sagst, doch, es kristallisiert sich raus. Ich weiß schon, was ich will und ich weiß auch, wer ich bin, wie ich ticke, was für mich wichtig und gut ist. Also wie zum Beispiel, du hast gelernt, dass für dich diese Ruheoasen unglaublich wichtig sind. Das musstest du lernen, auch schmerzhaft lernen.
Also ich lerne es auch immer mehr, wer ich bin, was ich will. Also ich habe mit 12 Jahren erstmalig eine Hypnose-Show gesehen und dann gesagt, ich lerne das. Dann einen Mentor gefunden, der hat mir das mit 16 noch weiter beigebracht und habe dann zu meinen Eltern mit 17 gesagt, ich möchte das professionell machen. Und das hat sich auch nie davon wegbewegt. Es ist erst im letzten Jahr so gewesen, dass ich gedacht habe, ich könnte auch was anderes machen. Wer weiß, vielleicht mache ich irgendwann auch was anderes. Das heißt, bis an diesem Punkt hatte ich immer das Gefühl, ich weiß auf jeden Fall, was ich machen will, nämlich das. Jetzt wackelt es so ein bisschen. Ich glaube aber, dass es immer noch so ist. Ich verstehe mich selber weniger als Mentalist und mehr als Künstler. Wenn ich jetzt zufällig ein sehr guter Musiker gewesen wäre, dann hätte ich Musik gemacht und die gleiche Erfüllung darin gefunden, den gleichen Ausdruck. Wenn sich morgen rausstellt, dass ich ein sehr guter Maler bin, vielleicht werde ich dann Maler und finde darin den gleichen Ausdruck und die gleiche Erfüllung. Und wer ich bin, ist natürlich, das ist ein konstanter Prozess. Ich muss dabei denken an das Lied Heart of Gold von Neil Young. Der singt darin, I'm searching for a heart of gold. Und ich hoffe, dass ich das bei mir finde. Also ich versuche immer in mir was Gutes dann zu sehen letzten Endes und hoffe, dass ich irgendwann zurückblicken kann und sagen kann, okay, ich war zumindest kein schlechter Mensch.
Und das finde ich eine sehr lobenswerte und schöne Zielsetzung. Du hast gesagt, dass du schon recht früh dich fasziniert hast für Magie, auch für Hypnose. Das wolltest du früh schon machen. Gab es dann noch eine frühkindlichere Berufswunschgeschichte, die du erzählen kannst, was du vielleicht als sechsjähriger Steppke werden wolltest?
Ja, safe. Ich glaube, also Sechsjährige wollen ja entweder Feuerwehrmänner / Polizisten werden oder
Bauarbeiter.
Bauarbeiter, Astronauten. Oder Dino-Forscher. Und das war meine frühkindliche Sehnsucht, ein Paläontologe zu werden. Und das habe ich auch mit mir rumgetragen. Ich würde mal sagen, bis ich 17, 18 war. Ich habe tatsächlich, als ich nach Studiengängen gesucht habe, weil meine Eltern gesagt haben, du kannst Künstler werden, aber du musst ein Backup haben, habe ich tatsächlich nach Paläontologie-Studiengängen gesucht. Ich wollte das also auch ganz ernsthaft studieren. Habe es dann wahrscheinlich einfach nicht gefunden und mich dann für Philosophie angemeldet, weil ich dachte, ach so, Philosophie in Amsterdam, ja, Was wird es schon sein? Wir werden im Gras sitzen, Joints rauchen und sagen, oh, die Liebe ist der Sinn des Lebens, schalala. Das war nicht so, das haben wir genau einmal gemacht. Nach 5 Jahren Studium ist es dann einmal vorgekommen, dass der Professor so mit uns im Gras saß. Das war dann auch sehr erfüllend. Der Rest war aber enorm viel Schreib- und Lesearbeit. Aber die längste Zeit wollte ich Paläontologe werden. Würde ich auch immer noch gut finden. Ich liebe Dinosaurier. Nächstes Jahr kommt ein neuer Jurassic World Film.
Also ist das dadurch auch ausgelöst worden, kann ich mir vorstellen. Also der erste Jurassic Park von Steven Spielberg, den hast du gesehen als Kind und warst da geflasht oder ist das dadurch gar nicht entstanden?
Ich weiß nicht, wo es herkam. Also es ist, solange ich mich erinnern kann. Ich weiß, okay, dass ich irgendwann Jurassic Park gesehen habe. Ich weiß aber auch, dass ich ganz viele Dino-Bücher zu Hause hatte und Dino-Bilderbücher und Dino-Spielzeug. Also was zuerst kam, weiß ich nicht. Der, okay, Dino oder das Ei? Keine Ahnung.
Mit was für Gefühlen blickst du auf deine Schulzeit zurück? Das ist ja auch bei jedem sehr, sehr unterschiedlich. Viele haben da ganz tolle Erinnerungen, verklärte. Ja. Ich persönlich fand sie grauenhaft im Rückblick.
Also sie war mir ziemlich egal, glaube ich. Ich war relativer Außenseiter. Nicht so, dass ich gemobbt wurde, einfach so, dass ich wenig Freunde hatte, weil ich eben in meinem Zimmer saß, Drachenbücher gelesen habe und Zaubertricks im weitesten Sinne geübt habe. Es war mir aber irgendwie egal. Also es hat mich nie so gestört, dass ich nicht zu den Coolen gehört habe. Ich habe immer gedacht, nee, ich will ja aber auch kein Fußball spielen. Ich will überhaupt nicht über Fußball reden. Ich will das machen und wenn da keiner mit mir drüber reden will, naja, dann ist es irgendwie so, dann passt das schon. Dementsprechend gucke ich ziemlich neutral auf meine Schulzeit zurück. Ich glaube zwischendurch frustig oft, weil ich relativ faul bin. Ich habe eine ganz gute Verarbeitungsgeschwindigkeit und ein ganz gutes Lernpotenzial. Ich hätte es eindeutig besser nutzen können. Ich hätte deutlich mehr behalten können. Tja, das ist dann nun mal so.
Aber Timon, um dir jetzt nochmal ein Kompliment zu machen, wer so ein schwieriges Thema so komplex zusammenfassen kann, der hat alles richtig gemacht und der ist dann auch ein schlauer junger Mann. Insofern brauchst du dich denn nicht irgendwie unterzuverkaufen. Die Beziehung zu deinen Eltern, wie würdest du die im Rückblick beschreiben oder wie ist die heute? Das hört sich so an, als ob deine Eltern schon steinalt sind. Du bist, wie gesagt, ein junger Mann. Wie würdest du sagen, haben die dich geprägt? Was ist dir da besonders verinnerlicht durch die Prägung deiner Eltern, durch die Führung, durch die Erziehung?
Falls sie das hören, die sind natürlich nicht steinalt. Ihr seid nicht steinalt, ihr seid jung und jung geblieben. Jung und jung geblieben, ihr seht aus wie 40. 45. Meine Mama war sehr kreativ, da habe ich, glaube ich, so die Liebe zur Kunst her und die hat uns ganz viel Weltoffenheit mitgegeben, beide. Beide haben uns ganz viel Neugier mitgegeben, egal was wir lernen wollten, wir durften das lernen, wir durften das machen, durften uns das angucken irgendwie. Eine Kernerinnerung von meiner Mutter ist, dass sie immer, wenn es geregnet hat, statt zu sagen, wir bleiben jetzt drin, hat sie gesagt, okay, dann ziehen wir uns jetzt Gummistiefel an und dann gehen wir jetzt einen Regenspaziergang machen und dann springen wir in die Pfützen rein, weil man auch mal Regen angucken kann. Und das fand ich irgendwie, ist mir das so im Kopf geblieben.
Schön.
Ganz, ganz sanfte Frau, ganz weiche Frau. Und mein Vater hat uns 1000 Millionen Sachen beigebracht, ganz viele Sachen zeigen wollen immer. Und da ist eine Kernerinnerung, dass wir mal ins Naturkundemuseum in Berlin gefahren sind. Da gibt's viele Dinosaurier und er hat mich, da war ich 6, er hat mich auf seine Schultern gesetzt. Wir sind reingelaufen in diese Eingangshalle, er hat mir die Augen zugehalten. Dann hat er gesagt, jetzt darfst du gucken. Dann habe ich hochgeschaut und da war also, da ist immer noch das weltgrößte Brachiosaurus-Skelett. Das ist ein Langhals, also ein ganz, ganz langen Hals. Ich weiß nicht, wie hoch das Viech ist, 15 Meter oder so, keine Ahnung. Blickst also nach oben und ich fand das total beeindruckend und das hat uns, glaube ich, viel Selbstständigkeit beigebracht. Also mein Vater hat auch ganz oft dann gesagt, naja, dann kannst du es lernen, ich helfe dir auch dabei, aber mach die ersten Schritte selbst. Und das habe ich da mitgenommen.
Und manchmal gütige Strenge auch, weil, also ich kann mir vorstellen, Philosophie ist was Wunderbares, aber dass die erstmal geschluckt haben und dachten, Mensch, Timon, kannst du nicht irgendwas lernen, was ein bisschen mehr erfolgsversprechend ist später?
Ja, genau. Also ich glaube, sie haben es immer auch supported, was ich machen möchte. Haben immer gesagt, wenn du es machen möchtest, kannst du es machen. Witzigerweise hatte ich an irgendeinem Punkt schon 2 Jahre mich dadurch finanziert oder so. Und dann war ich im Fernsehen und ab dem Moment, wo ich im Fernsehen war, da hatte ich das Gefühl, war es dann für sie auch in Ordnung, weil sie dachten, jetzt hat er es geschafft und ich habe für diesen Fernsehauftritt, ich würde sagen, 0 Euro bekommen vermutlich, das weiß ich nicht und habe davor schon genauso viel Geld verdient, wie ich eigentlich brauchte zum Leben und das war schön und dann haben sie es aber irgendwann, fanden sie es dann auch in Ordnung und haben aber gesehen, dass es funktioniert und ich glaube, das war einfach eine elterliche Sorge, dass ich am Hungertuch nagen könnte und als sie gesehen haben, das ist aktuell nicht so, war es dann in Ordnung.
Wobei das ja jetzt der zweite Schritt ist, wo du schon deine ersten Gehversuche gemacht hast, als Mentalist, als Magier, als Entertainer. Ich meinte jetzt das Philosophiestudium, das als du das gewählt hast, da waren sie ja wahrscheinlich auch eher, mach das gerne, aber.
Ja. Also oder? Das Philosophiestudium war ja die Absprache quasi zum Backup, zu sagen, du kannst Künstler werden, wenn du möchtest, aber studier was Vernünftiges. Und ich glaube, sie haben nicht auf Philosophie gehofft. Ja, vermutlich haben sie auf BWL oder so gehofft und haben dann wahrscheinlich gedacht, naja, dann wird man doch besser Künstler, sonst wohnst du doch in einer Box und philosophierst irgendwo in einer Ecke vor dich hin.
Das beantwortet jetzt die Frage im Grunde schon, weil ich wollte halt wissen, wann bei dir dann so dieser Moment kam, dass du jetzt tatsächlich Philosophiestudium du hast es ja abgeschlossen, ne? Du hast es durchgezogen.
Ich habe einen Master und flirte auch immer wieder mit dem Doktor, aber ob ich das jemals machen werde, ist die Frage.
Weil das gab dann ja sicherlich so die ersten Schritte, du hast gerade gesagt, du hattest dann auch schon mal einen Auftritt, für den du nichts bekommen hast im Fernsehen, aber das war schon mal so die ersten Gehversuche im Rampenlicht. Wann ist denn das richtig klar geworden, dass du merktest, hey, da bewegt sich was, ich kann tatsächlich da eine Karriere aufbauen mit dem, was ich da vollbringe und womit ich die Menschen begeistern, faszinieren, verzaubern kann?
Also es kam ein bisschen schleichend. Ich habe so die ersten Kindergeburtstage und Tante-Emma-Auftritte bestimmt mit 13 oder 14 gemacht bei mir im Dorf. Und dann hat sich das über die Jahre hinweg aber immer mehr so ein bisschen aufgebaut für irgendwelche Arbeitsevents und so weiter, auch in den nebenliegenden Dörfern, dann ein bisschen weiter weg, dann noch ein bisschen weiter weg über Mund zu Mund. Und dann konnte ich schon mein Taschengeld verdienen. Also ich habe nie bei einem Supermarkt gearbeitet oder so. Ich habe dann immer mein Feriengeld und mein Taschengeld und so weiter mit Auftritten verdient. Und habe dann angefangen, Corporate Events, also Business-Veranstaltungen, Geschäftsveranstaltungen zu machen, als Walk-Act, also hin- und herlaufend.
Hartes Publikum, ne, oder?
Sehr hartes.
Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung.
Vor allem auch harte Auftritte, weil diese Walk-Acts, das ist dann meistens, du läufst von Tisch zu Tisch und unterhältst die Leute also am Tisch. Das mache ich jetzt nicht mehr, weil ich da einfach keine Freude dran gehabt habe. Läufst von Tisch zu Tisch und das 4 Stunden lang. Das ist super hart. Und da habe ich aber erstmals, weil es eben Geschäftsveranstaltungen sind, gemerkt, okay, ich kann hiervon leben, weil die natürlich ein besseres Budget haben als ein Familienfest um die Ecke. So, gemerkt, okay, ich könnte hiervon meine Miete bezahlen und ich könnte hiervon sogar noch Essen bei mir selbst auf den Tisch bringen. Und das erste Mal, dass ich gemerkt habe, es bewegt sich aber richtig was, das wird, ja, es ist dann so nach und nach angestiegen, ne? Und dann der erste richtig große Schub, das war 2020. Da habe ich aber schon davon gelebt im Grunde die letzten 6, also habe ich schon 6 Jahre oder so davon gelebt. Da war ich bei Joko und Klaas eingeladen und da habe ich Joko und Klaas gegen ProSieben mitgemacht und das kam so gut an, dass das die Tour, die ich anstehend hatte, in einer Stunde ausverkauft hat. War jetzt auch nicht so riesig groß, aber es hat die Tour in einer Stunde ausverkauft und es hat mir in einer halben Stunde, ich glaube, 40.000 Follower dazu gebracht. Das ist enorm angestiegen und das war der Moment, wo ich dachte, okay, guck mal, das kann vielleicht sogar auf noch einer größeren Skala funktionieren. Wobei ich dann ab da auch gemerkt habe, ich muss vorsichtig sein, mich immer daran zu erinnern, dass das, was für mich wichtig ist, nicht ist, dass es erfolgreich ist oder nicht ist, dass es viele Menschen sehen. Das ist schön, wenn es viele Menschen sehen, weil ich dann andere Sachen umsetzen kann, neue Visionen umsetzen kann, weil ich mehr Budget habe für meine Tour. Aber das, worauf es mir ankommt, ist, dass ich gute Arbeit leiste. Nicht erfolgreiche Arbeit, sondern gute Arbeit, also authentische Kunst, also Kunst, die authentisch ausdrückt und dann beim Gegenüber so ankommen darf, wie sie dort angenommen werden möchte. Aber das war so der erste
Moment. Aber um das nochmal dann einzuordnen, das erklärt ja auch nochmal, dass du dann durch die Corona-Zeit in so ein besonders tiefes Loch gestürzt bist, weil das ist natürlich ein Wechselbad der Gefühle, dass du sozusagen die ersten Monate 2020 geht's bei dir mega ab, ein Turbo wird gezündet, du bist euphorisiert und dann kommt dann dieses totale Wechselbad der Gefühle. Das ist natürlich eine Riesenherausforderung dann, logisch.
Genau, vor allem auch, weil ich einfach nicht wusste, wie damit umzugehen wäre, weil ich einfach nicht wusste, was ich, wie soll ich das machen, wie muss ich das einordnen, was passiert hier gerade. Ich glaube, heute könnte ich deutlich besser mit so einer Situation umgehen, weil ich weiß, wie mein Kopf funktioniert.
Konntest du denn noch diese Gigs, diese Auftritte durchziehen oder war die ausverkauft, die Tour? Nee, das wird dann alles auf Eis gelegt.
Genau, die war ausverkauft und war dann 2 Jahre ausverkauft oder so oder 1,5 Jahre und wurde immer wieder auf Es war natürlich auch enorm frustrierend, dass man, also vor allem, weil wir es ja nicht wussten. Es war ja auch richtig zu sagen, guck mal, wir machen das nächsten Monat, wahrscheinlich könnte aber sein, dass es nicht geht. Naja, und dann ging es wieder nicht. Es wäre für mich mental einfacher gewesen, wenn ich gewusst hätte, aber es wusste keiner, wenn ich gewusst hätte, okay, das ist jetzt 1,5 Jahre ausgestellt, wird auch nicht passieren. Aber auf diese Art habe ich natürlich immer wieder Hoffnung nach oben gebracht und dann wieder runter und dann wieder hoch und dann wieder runter. Und das war ganz schwierig.
Kannst du noch deine Erinnerung an den ersten Auftritt vor wirklich komplett zahlendem Publikum erinnern? Also nicht jetzt irgendwie Corporate-Auftritte, wo du von Tisch zu Tisch gehst, da bist du ja auch bezahlt worden für, aber einfach eine Bühnenshow, da gab es ja irgendwann ein erstes Mal, dass du vor zahlendem Publikum da performt hast.
Also das erste Mal, dass ich eine Bühnenshow gemacht habe vor zahlendem Publikum, ich nehme jetzt mal als Bühnenshow das absolute Minimum, das wäre also gewesen, die Leute sind für mich gekommen, es gab ein Poster, es gab mehrere Poster, es gab ein Zeitungsankündigungen. Es gab eine kleine Bühne, es gab ein Mikrofon, es gab musikalische Begleitung und es gab 30 Leute im Publikum.
Ach, gucken einmal hin,
Beziehungsweise es gibt noch einen vorher übrigens und dann, ich habe 3. Das hier wäre der mittlere gewesen, das ist 2013 gewesen. Das war im Café Röschen in dem Dörfchen, woher ich komme. Das gibt's mittlerweile nicht mehr, also das Café, das Dorf gibt's schon noch, soweit ich weiß, weil meine Eltern da wohnen, dementsprechend hoffe ich, dass es das noch gibt. Das Café Röschen. Und da habe ich, wie hieß das denn? Ich glaube, wir haben es experimental genannt oder Music of the Mind. Music of the Mind hat es geheißen. So. Das war ganz gut. Also es war für damals ganz gut. Ja, das hat Spaß gemacht und es kam gut an und die lokale Presse fand das gut. Noch davor war ich mit 16 auf einem Austauschjahr in Neuseeland. Und da habe ich einen Barbesitzer einfach angesprochen, der auch eine Bühne da drin hatte und habe gesagt, guck mal hier, ich bin Austauschstudent, ich möchte professioneller Mentalist werden, darf ich hier eine Show machen? Und hat er gesagt, ja, kannst du machen, du kriegst 100 Neuseeland-Dollar dafür. Da habe ich gesagt, super, was machen wir? Dann haben wir es angekündigt und es kamen an der Zahl 5 Leute, nämlich meine Gasteltern, ihr Sohn, seine Freundin und ein Freund von ihm. Die 5 waren da an dem Abend. Und da habe ich mir aber komplettes Outfit gekauft und eine komplette Show überlegt und das alles gemacht. Und das war auch gut, das war auch schön. Und dann das erste Mal, dass es richtig on Tour war, das war dann 2018 in den Niederlanden. Da haben wir dann ein Jahr lang diese Show geschrieben, dran gearbeitet, mit Regisseur, allem drum und dran, mit einer Liveband auf der Bühne und das lief super. Das war.
Und das hast du auf Englisch durchgezogen oder kannst du auch Niederländisch?
Ich kann Niederländisch. Ich bin halb Niederländer, also mein Papa ist Niederländer.
Guck mal. Also das ist natürlich auch dann nochmal eine zusätzliche Bonus. Super. Voll. Timon, ab 5. Oktober bist du ja wieder auf Tour und ich hatte im Vorfeld recherchiert, du hattest vor ein paar Wochen noch sehr geheimnisvoll dich gegeben, dass du über die meisten Dinge nicht reden kannst und willst. Aber generell gefragt, wie lange dauert es, um ein neues Programm auf die Beine zu stellen und bist du jetzt tatsächlich dabei, weil es ist ja jetzt schon in ein paar Wochen, bist du in der Endphase oder hast du immer noch offene Baustellen, wo du noch ein bisschen nachfällst?
Nee, also die offenen Baustellen, die es jetzt noch gibt, sind so Requisiten und so, dass wir jetzt dabei sind, wir haben alles in Auftrag gegeben, das wird jetzt gemacht, dass wir zum Beispiel sagen, okay, wir brauchen 3 Stühle, aber die müssen bitte so und so aussehen, wir brauchen dieses Bühnenbild, wir brauchen eine Stele oder so, baut das mal bitte und das wird jetzt alles gebaut, es ist jetzt also wirklich die Endphase und die Show steht. Das bedeutet nicht, dass die Show sich nicht verändern wird, die wird sich von der ersten bis zur 30. Show in dieser Saison verändern und bis zur letzten Show nächsten Herbst, also 25, sich auch nochmal verändern, das ist immer so natürlich. So eine Show zu schreiben dauert ein Jahr ungefähr. Also wir haben letztes Jahr angefangen, Da habe ich mich mit meinem Scriptwriter eingeschlossen in einer kleinen Hütte in England. Der kommt daher. Da haben wir eine Woche lang geschrieben, Ideen gesammelt. Und dann habe ich im Januar angefangen zu tryouten und einfach Sachen an die Wand zu werfen auf der Bühne und zu gucken, was funktioniert. Meine Musiker haben angefangen, Musik zu schreiben. Die Bühnenbildner haben angefangen, Bühnenbild zu entwickeln. Und jetzt geht das aber zeitlich, glaube ich, sogar auf. Und es funktioniert.
Aber ich glaube, das ist für dich besonders schwierig, weil du hast viele Hardcore-Fans, die sich jede Show angucken. Und da möchte man natürlich dann den Fans nicht zu viele Déjà-vu-Momente bieten. Aber ist es nicht auch für jeden Künstler, auch für einen Mentalisten, für einen Magier wichtig, so ein paar Signature-Nummern zu haben? Also da muss doch irgendwas auch sein, was du da schon über die Jahre mal wiederholst, weil es eben so krass und so beeindruckend ist. Weil es gibt ja auch immer wieder neue Fans, die das noch nicht gesehen haben. Wie ist da bei dir so das im Kopf,
das stimmt,
dass man also da sich auch locker machen muss?
Was immer wieder erbeten wird, ist die PIN-Nummer zu erraten. Das fasziniert Leute irgendwie ungemein. Ich habe das in der letzten Tour drin gehabt, ich habe das in der Tour davor drin gehabt. In dieser ist es vermutlich nicht drin, außer ich merke irgendwie, es fehlt mehr. So Signature-Sachen sind schon wichtig. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die auf der Bühne so wichtig sind. Ich glaube, also es kann schon sein und vielleicht merke ich, dass ich wieder reinbaue. Ich versuche für mich selber, damit ich mich nicht langweile, bei jeder Tour nur neue Sachen zu machen. Auch damit die Leute natürlich wiederkommen können und nur neues Material sehen und damit es überraschend ist. Und so habe ich das dieses Mal auch gemacht, dass ich gesagt habe, es ist nur neues Material und es soll immer weiter die Grenze des Möglichen scheinbar pushen. Das versuchen.
Jetzt hast du die Chance, Timon, ein bisschen zu teasern. Also du musst ja jetzt nicht die Hosen runterlassen, aber sag doch mal, was ist denn vielleicht ein Highlight, wo du zumindest ein bisschen anteasern kannst? Also
die Hosen habe ich in der letzten Show runtergelassen tatsächlich. Das war das Finale der letzten Show. Da war die große Lösung des Ganzen, war hinten auf meine Arschbacken aufgemalt. Was immer für wunderschöne Momente Backstage gesorgt hat, weil einer meiner Musiker das natürlich auftragen musste. Das war so ganz, da sind wir uns alle sehr nahe gekommen. Das war sehr schön.
Oder ist das jetzt gemein? Also ich muss teasern?
Nee, ich kann bestimmt was teasern. Also die Show heißt natürlich Messias. Das habe ich mit Absicht gemacht, weil es einige Leute amüsiert, andere Leute
triggert.
Und wieder andere Leute provoziert. Es hat natürlich einen Grund, warum das Ganze Messias heißt. Es hat einen Twist und der Twist ist vermutlich nicht das, was man sich denkt. Es gibt vielleicht Menschen, die glauben, dass ich glaube, dass ich wirklich der Messias bin. Und das glaube ich nur zu 50%. Okay. Nicht ganz. Man könnte überlegen, was denn Figuren, die zum Thema Messias passen würden, was die denn so vollbracht hätten. Und dann könnte man gegebenenfalls hier und da in die Nähe dessen kommen, was ich dann auf der Bühne zeigen würde und dann gegebenenfalls auch psychologisch hintergründig aufrollen würde. Vielleicht ist das ein Teaser. Und ich werde mich in nicht Lebensgefahr begeben, aber in körperliche Gefahr. Ich werde erstmalig Verletzungsgefahr auf der Bühne haben.
Ha, Mensch, was sagt denn die Versicherung dazu? Die kriegt schlaflose Nächte. Das ist ja im Vorfeld
das
alles.
Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt.
Dein Management.
Also ich wäre nicht arbeitsunfähig. Wenn es schief wäre, ich nicht arbeitsunfähig. Ich könnte noch arbeiten. Okay. Das wäre nur unangenehm.
Ja, dann wollen wir mal die Daumen drücken, dass ab 5. Oktober das jeden Abend wunderbar ohne Verletzung vonstatten geht.
Fühl dich eingeladen, rumzukommen.
Du, das ist ja, kann ich sagen, es gibt noch ein paar Gigs, wo es Karten gibt, aber viele sind auch schon ausverkauft. Also lübt bei dir, läuft bei dir. Sehr gut.
Ja, lübt. Danke dir.
Timon, wann hast du zuletzt persönlich und mit ganz viel Leidenschaft um etwas gekämpft? Kämpfen ist natürlich jetzt angesichts der ganzen Krisen auf der Welt immer ein böses Wort, aber du weißt, was ich meine. Also du wolltest etwas unbedingt erreichen. War das das letzte Mal, dass du mit vollem Herzen da hinterher warst?
Also ich glaube, das wird professionell gewesen sein tatsächlich mit meinem Roman. Ich habe letztes Jahr einen Roman veröffentlicht, der heißt Das versunkene Theater. Und ich hatte eine ganz spezifische Vision davon, wie dieser Roman auszusehen hat. Es war ganz experimentell. Wir haben also in dem Roman Kapitel auf neuartige Weisen verarbeitet. Du musst das Buch drehen, wenden, auf verschiedene Arten mit dem Kunstwerk interagieren. Und dann haben wir an verschiedene Verlage rangetragen und die haben alle gesagt, ja, das können wir schon machen, das klingt auch alles gut und du hast natürlich auch einen Fußabdruck irgendwie, das ist auch gut für so einen Roman, aber das ist uns zu experimentell, das möchten wir eigentlich nicht, das musst du verändern. Und ich habe aber gesagt, nein, es muss genau so sein. Und das haben wir dann an allerlei Verlage rangetragen, die Großen haben gesagt, es ist uns zu experimentell, die Kleinen haben gesagt, du bist uns zu groß, witzigerweise, die haben gesagt, wir wissen nicht, wie wir es machen sollen.
Du bist schon zu bekannt, ne? Das einfach, das passt nicht.
Ja, und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich es mit einem befreundeten, ganz kleinen Verlag aus Köln, fast wie im Eigenpublikationsstyle quasi, nur eben, dass wir trotzdem die Verlagsinfrastruktur nutzen können. und mach's dafür genau so, wie ich mir das vorstelle. Und das habe ich gemacht und ich bin zu 100% zufrieden mit diesem Buch. Es war ein enormer Arbeitsaufwand, 3,5 Jahre lang. Und es ist aber rausgekommen, es hat vorne drin von meiner absoluten Lieblingskünstlerin auf der ganzen Welt, sie hat extra ein Gemälde dafür angefertigt. Das ist dann das Umschlagkunstwerk geworden, innen drin. Ich habe alles genauso gemacht, wie ich es wollte und es ist unfassbar gut angekommen und es hat sich genauso gut verkauft wie meine Sachbücher, die ich im Verlag rausgebracht habe, hat sich genauso gut verkauft, war super happy damit und bin da unfassbar stolz drauf.
Das sind doch auch wirklich so Momente, wo man sich immer sagt, Mensch, liebes Universum, es ist toll, schön ist es auf der Welt zu sein. Ne? Trotz, auch der Tief, ne? Du kannst es ja besonders schätzen, weil du ja eben auch weißt, wie es ist, wenn es einem richtig schlecht geht.
Genau, also es war wirklich toll.
Gibt's ein Talent, das du aus welchen Gründen auch immer hast verkümmern lassen in den letzten Jahren, wo du dich manchmal ärgerst? Da kann ich dir sagen, ich ärgere mich manchmal, dass ich mein Zeichentalent so habe verkümmern lassen, weil ich habe ursprünglich mal Kommunikationsdesign studiert an der Fachhochschule für Gestaltung. Ja. Konnte ich auch stolz sein, kommst du ganz schwer ran. Aber dieses innere Feuer ist nicht mehr da. Also ich habe seit 20 Jahren nichts mehr gezeichnet, was eigentlich traurig ist. Wenn ich mir meine alten Bilder angucke, denke ich, Mensch, Alex, schade, das hast du verkümmern lassen.
Also ich wünschte, ich hätte ein Zeichentalent, das ich verkümmern lassen kann. Ja, ich habe 10 Jahre Saxophon gespielt und sogar ganz passabel letzten Endes und habe das dann verkümmern lassen. Und das hatte aber auch einen Grund, und zwar, dass ich 10 Jahre lang gar keinen Bock hatte, Saxophon zu spielen. Also ich habe auch keinen Spaß daran gehabt. Ich habe es einfach irgendwie dieses Instrument ausgesucht und es dann halt gemacht. Und dann aber ich hatte nie Bock da drauf. Ich musste mich immer total zwingen zum Üben, fand es eigentlich immer uncool. Also total cooles Instrument natürlich, aber fand es immer uncool, das zu spielen für mich und habe das dann verkümmern lassen. Aber das ist auch schon in Ordnung. Und ansonsten?
Ich finde, ein Instrument zu spielen ist sowieso immer was Wunderbares. Also Klavier habe ich auch mal angefangen. Aber ich glaube immer, da denkt sich das Universum auch was bei. Also es ist ja, liegt ja an uns selbst. Und wenn das nicht für dich gedacht ist auf Dauer, dann ist es so, ne? Und dann darf man da auch nicht sich grämen und irgendwie gucken, ach, hätte ich doch mal.
Was habe ich sonst verkümmern lassen? Ich konnte mal 5 Bälle jonglieren, jetzt kann ich nur noch 3 jonglieren. Kampfsport, ich war tatsächlich ganz, ziemlich talentiert für Kampfsport. Was ja auch wieder ähnlich wie Tanz
ich wollte,
ist.
Also Tanz habe ich dann auch muss ich natürlich auch nochmal einfügen. Also wahrscheinlich werden vielleicht einige Fans jetzt traurig sein, aber ich finde Let's Dance, das steht für sich, da jetzt nochmal irgendwas zu fragen, finde ich Quatsch. Aber da hast du ja auch gezeigt, Mensch, ein Tänzer ist an dir definitiv verloren gegangen. Also da ist auch noch ein Talent.
Genau, das habe ich mir auch sagen lassen. Aber also Kampfsport schlägt ein bisschen in die gleiche Kerbe tatsächlich rein vom Körpergefühl. Das habe ich auch beim Training schon gemerkt, also beim Let's Dance Training. Und das habe ich auch verkümmern lassen, einfach weil ich keine Zeit mehr hatte. Ich habe total Spaß dran gehabt, habe wirklich ganz, ganz viel Freude an Kampfsport gehabt und habe das verkümmern lassen, weil ich dann so viel auf Gigs war und auf Tour war, dass ich es einfach nicht regelmäßig machen konnte. Die Regelmäßigkeit war nicht da. Ich brauchte irgendwas, was ich alleine machen konnte. Okay. Und das ist dann eben Krafttraining geworden, Bouldern und Schwimmen.
Na, Multitalent. Nochmal eine kurze Rolle zu deinem Buch, Seit einer Zeit voraus. Da hast du in einem Nebensatz, lässt du es klar durchklingen, dass du mit vielen so Self-Care, Mental Health-Ratgebern nicht so glücklich bist, weil dir das alles viel zu kurz gesprungen ist. Wie ist da so deine Meinung? Weil es gibt da ja eine große Fanbase. Es gibt ja einen Riesenmarkt von diesen Ratgebern. Es gibt auch viele Psychologen, die sagen, Mensch, eigentlich ist es schon auch was Wichtiges zu sagen, ich glaube an mich und aufgeben ist keine Option oder die Macht der positiven Gedanken etc. pp. Du siehst das aber eher so ein bisschen reduziert, ein bisschen skeptisch alles. Wie erklärst du dir das?
Ja, also ich glaube, im Grunde ist erstmal alles, was dich zur Reflexion ansetzt oder zur Beschäftigung mit dir selbst, ist erstmal gut. Es ist erstmal okay. Alles, was versimpelte Versprechungen macht, ist problematisch. Mhm. Das machen viele dieser Ratgeber. Und ich kann dir aber genau benennen, was mein größter Kritikpunkt daran ist. Ich war mal in London, da ist es mir eindrücklich im Kopf geblieben, es geht aber auch im kleinen Stil, war mal in London bei einem Wochenendseminar von einem sehr bekannten Motivationssprecher. So, da hat mich jemand hineingeladen, der hat mir das Ticket bezahlt, sonst hätte ich dieses Geld auch niemals dafür bezahlt. Es ging also 3 oder 4 Tage. Und ich habe da ganz, ganz viele Menschen kennengelernt. Das Versprechen dieses Seminars war, wenn du hier hinkommst, dann bringst du dein Leben auf die richtige Bahn und wirst erfolgreich oder so. Unlock your inner, keine Ahnung was. So. Ganz viele Menschen da getroffen, die gesagt haben, ey, es ist total geil, ich bin jetzt schon zum 4. Mal hier, es ist mega und bald starte ich endlich mein Business. Und ich habe gedacht, Alter,
oh Gott,
also wenn das funktionieren würde, dann wärst du ja nicht mehr hier. Und der Punkt ist nicht mal, dass das, was da versprochen wird, dann vielleicht nicht funktioniert. Also vieles davon ist so ein bisschen Hanebüchen und ein bisschen hohl irgendwie, aber das sagen wir dahingestellt. Wenn jemand jetzt zu diesem Seminar geht und danach super hyped ist und rausgeht und sagt, ich packe jetzt alles an, dann hat es ja funktioniert. So, wer heilt, hat recht. Easy. Der Punkt ist aber, dass wir sowas oft als Entschuldigungen dafür nehmen, dass wir nicht anfangen, dass wir sagen, naja, ich bin ja noch dabei, an mir zu arbeiten. Ich bin ja noch dabei, es zu machen. Und viele Menschen verrennen sich ganz enorm in so Self-Help-Literatur und sagen, naja, nur noch diese nächsten 15 Bücher, dann fange ich an, dann habe ich mich im Griff, dann habe ich mich erkannt, dann habe ich mich verbessert und dann bringt es letzten Endes nichts. Und das andere ist, dass so diese Selbstkenntnisbücher, du kriegst diese 4-Farben-Tests oder so, riesiger Bestseller, Surrounded by Idiots, written by an Idiot übrigens. Viele dieser Bestseller sind so vereinfachend auch wieder, dass sie sagen, ich erkläre dir jetzt, warum du mit deinem Chef nicht klarkommst, weil er Charaktertyp Rot ist und du Charaktertyp Gelb. Auf der einen Seite natürlich viel zu simpel und auf der anderen Seite auch da wieder die Gefahr, dass man statt an sich zu arbeiten einfach sagt, ich bin so, weil ich gelb bin. Ich bin ein Arschloch, weil ich Wassermann bin. Und denke ich, nee, du bist trotzdem ein Arschloch und das kann zwar die Begründung sein, aber keine Entschuldigung dafür. Und das bedeutet, du musst trotzdem an dir arbeiten und das nimmt es dir nicht ab. Und ich glaube, das ist das große Problem mit ganz viel Self-Help-Literatur, dass es den Menschen vorgaukelt, sie machen was, wenn sie gar nichts machen.
Ich finde dieses, was du gesagt hast, einfach machen und anfangen so gut und so wichtig. Dazu eine etwas philosophische Frage. Was würdest du sagen, wie kann man den ersten Schritt machen, auch so eine Art Lebensangst zu überwinden? Weil in meinen Augen denken eben viele Menschen zu viel darüber nach. Du sagst es selbst, die lesen dann 10 Ratgeber, machen aber nicht den ersten Schritt. Und viele Menschen denken dann am Ende des Lebens darüber nach, was sie alles nicht versucht haben und sind dementsprechend frustriert, bereuen das, was sie alles nicht gemacht haben. Wie kann man seine Angst vor dem Leben, Angst vor dem Rausgehen, vor dem Versuchen, vor dem Machen überwinden, die ja sehr, sehr viele haben.
Es gibt eine schöne Studie, die gezeigt hat, dass wenn du dich kleine Dinge in einem Lebensbereich traust, du dich größere Dinge anfängst, in anderen Lebensbereichen zu trauen. Und das kann so simpel sein, wie zu sagen, heute Morgen trinke ich meinen Kaffee mal nicht mit Hafermilch, sondern mit Sojamilch. Ich habe mich was getraut. Und dann denkt mein Gehirn, du krasser Typ, heftig, kannst ja offensichtlich neue Sachen machen und fängt an, sich im nächsten Lebensbereich die nächstgrößere Stufe zu trauen und so weiter. Und das bedeutet, ein Weg, das zu machen, wäre zu sagen, ich fange einfach ganz klein an, kleine Veränderungen bewusst einzubauen, die mich eigentlich keine Überwindung kosten, dann größere Veränderungen einzubauen, die mich dann wiederum keine Überwindung kosten und so weiter und mich hochzuarbeiten. Das wäre ein simpler Weg und der beste Weg meiner Meinung nach wäre, Philosophie zu lesen. Man könnte bei Albert Camus anfangen, Absurdismus, dann merkst du, dass es eigentlich scheißegal ist, dass es sowieso alles Quatsch ist, was hier so passiert und dann machst du es einfach. Da könnte man anfangen. Oder Alan Watts. Alan Watts ist ein ganz wunderbarer Autor, ganz wunderbarer Lehrer, der ganz viel Positives mitzugeben hat. Ich glaube, da kann man viel Inspiration finden.
Ich glaube, das große Problem ist auch bei vielen Menschen, dass sie immer Angst haben, was das Umfeld sagt, was Menschen sagen, auch wenn sie scheitern. Das ist, glaube ich, ein Riesenthema. Also da gibt es auch ganz gute Sprüche. In 100 Jahren weiß eh kein Mensch mehr, dass du auf der Welt warst und mach einfach. Also das heißt nicht ohne Rücksicht auf Verluste. Das darf ich auf keinen Fall jetzt falsch verstanden werden. Aber viele Menschen haben viel zu viel Angst.
Ich habe das meinem Publikum mal auf der Bühne gesagt, in 100 Jahren sind wir alle tot und ihr seid alle vergessen. Und in 200 Jahren ich auch.
Du weißt, was ich meine, ne? Also, dass wir uns dann tatsächlich davon frei machen sollten und nicht immer so viel darauf achten, was denken andere, könnten die jetzt lachen, könnten die lästern, das ist ein riesen Hemmschuh. Stichwort Veränderung. Wann hast du denn zum letzten Mal was zum allerersten Mal getan? Du bist natürlich jetzt noch ein junger Mann, wenn ich einen 60-Jährigen fragen würde, wird das immer schwieriger, ne? Also, du hast ja immer noch viel mehr Optionen, wobei du auch als 60-Jähriger viele Dinge neu machen kannst. Die Welt ist ein Wunder, ein Füllhorn an Wundern. Aber wann hast du zum letzten Mal was zum allerersten Mal getan?
Das ist eine gute Frage. Also ich werde bald zum nächsten Mal was zum ersten Mal machen, nämlich Gesangsunterricht nehmen. Da habe ich ganz viel Lust drauf. Das wollte ich schon lange machen. Da freue ich mich drauf.
Schön.
Aber wann habe ich denn zum letzten Mal was zum ersten Mal gemacht? Da müsste ich mal ganz kurz nachdenken.
Das Tanzen bei Let's Dance, du hast vorher schon mal getanzt oder war das komplett neu für dich?
Also ich habe mal so einen Schultanzkurs gemacht mit 15.
Gut, ja, aber dann war es ja nicht zum ersten Mal, dann zählt das nicht.
Nee, aber das war jetzt auch nicht so super intensiv oder so und das war dann halt, ja, wie man das halt macht, so für einen Abiball oder so oder irgendeinen Abschlusstanz, irgendwie so sowas.
Aber ich finde das mit dem Singen ist ein wunderbares, das ist halt in der Zukunft und dann wirst du das zum ersten Mal machen. Wunderbar.
Ich habe jetzt zum ersten Mal, dieses habe ich zum ersten Mal gemacht. Ich habe zum letzten Mal, ich hoffe, es stimmt jetzt, angefangen, Fitness-Coaching zu nehmen. Also mit einem Life-Coach oder einer Life-Coach live zu arbeiten, einmal im Monat, um richtig so eine Struktur in die Fitness reinzukriegen. Also, das gefällt mir aktuell sehr gut, das ist mal ein neuer Impuls.
Ist, glaube ich, aber auch natürlich, man unterschätzt, was auch so eine Bühnentour, das ist Höchstleistung, ne? Also du musst ja auch körperlich da fit sein, das unterschätzen viele.
Genau. Das war auch der Grund. Zum einen, dass ich sage, ich möchte ein gutes Körpergefühl haben, also ich möchte mich fühlen, als ob ich fit bin und fit aussehe auf der Bühne, wenn mich viele, viele Menschen anschauen. Das ist mir halt doch irgendwie, ist vielleicht eitel, aber mir dennoch wichtig. Und auf der anderen Seite, genau, muss ich aber einfach fit sein. Das heißt, ich mache auch viel Stretching und so, damit ich auf der Bühne einfach funktioniere und das Gefühl habe, ich kann hier 2 Stunden mich bewegen und dabei reden am laufenden Band.
Ganz spontan die Antwort bitte, was ist für dich persönlich deine größte Stärke und deine größte Schwäche?
Meine größte Schwäche und meine größte Schwäche sind Zuhören.
Das, auch kann ich jetzt so nicht empfinden. Also bei dem Gespräch hast du wunderbar den Fragen zugehört.
Meine größte Stärke und meine größte Schwäche. Meine größte Stärke ist Neugierde, Neugier, Wissbegierigkeit und der Mut, Neues auszuprobieren. Das geht also auch dahin. Und meine größte Schwäche, ich glaube, meine größte Schwäche war lange tatsächlich, dass ich mich von außen habe validieren lassen und würde es auch immer noch sein, dass ich mir manchmal Bestätigung von außen suche, was dann meinen privaten Beziehungen mit Freunden, Familie und so weiter in die Quere kommen kann zum Teil, weil mir das oft wichtiger war. Jetzt nicht mehr, aber ich muss aufpassen, dass das auch so bleibt.
Was sind für dich mit 30 Jahren, die du jetzt zurückgelegt hast an Lebensreise, für dich rückblickend essentielle Keys und Tools, dass du heute mit 30 sagen kannst, ich bin ein zufriedener Mensch. Ich habe auch Momente des Glücks, die sehr flüchtig sind, aber alles in allem schnurrt das bei mir. Ich bin happy, ich bin zufrieden. Was war da für dich essentiell, um das sagen zu können?
Ich glaube, Selbstreflexion und bei mir dann im Kontext der Therapie war ein großes Ding dafür, das zu machen. Ich glaube, Ruhephasen einzubauen und zu verstehen, dass ich diese Ruhephasen auch brauche, also Selbstverständnis überhaupt zu erlangen, war ein wichtiger Teil. Und du hast es gerade im Grunde schon gesagt. Meine Mutter hat mal irgendwann zu mir gesagt, strebe nicht nach Glück, sondern nach Zufriedenheit. Und in dem Moment, wo ich das verstanden habe, dass Glück ein kurzer Zustand ist, aber Zufriedenheit eigentlich viel wertvoller ist als diese kurzen Spikes an Glück, diese kurzen Ausschläge nach oben an Glück, seitdem ging es mir eigentlich auch besser, weil ich gesagt habe, okay, ich strebe jetzt nach Zufriedenheit.
Gibt es ein Lebensmotto, ein Lebenskredo, das dir spontan durch den Kopf schießt aus den tausenden Kalendersprüchen, die manchmal cheesy sind, die aber manchmal sehr schön und sehr weise sind? Hast du irgendein Motto?
Ja, das kommt bei mir aus dem Dorf. Kannst du nichts machen, kannst du nur gucken. Also es ist, wenn Sachen kacke laufen und du hast keine Kontrolle drüber, man könnte jetzt behaupten, es wäre irgendwie, im Grunde ist es ja stoisch in seiner Natur, den Stoizisten nachempfunden. Kannst du nichts machen, kannst du nur gucken. Und wenn das so ist, ja, dann guckst du halt und machst du weiter.
Super. Die finale Frage ist Standard, macht bei dir eigentlich nicht so viel Sinn, weil einen 60-Jährigen oder 50-Jährigen das zu fragen, da macht es mehr Sinn als bei einem 30-jährigen jungen Mann. Aber trotzdem, was für einen guten Rat würdest du heute als 30-Jähriger dem 18-jährigen Timo mit auf den Weg geben?
Dem 18-jährigen Timon.
Das ist ja noch nicht so lange her, ne? Das sind ja erst 12 Jahre.
Ja, Skincare-Routine ist sehr wichtig. Würde ich ihm sofort sagen.
Also ich sag nur, du siehst auch wirklich aus wie ein 50-Jähriger. Ich glaube, Timon, du spinnst. Warum sagst du das? Du siehst doch nur blendend aus und...
Ja, weil ich seit einem halben Jahr eine Skincare-Routine habe und ganz begeistert bin. Darum. Das finde ich ganz toll. Das hätte ich gerne schon früher angefangen. Okay. Und sonst würde ich ihm sagen, Durchhaltevermögen und Leidenschaft sind, glaube ich, in jedem... Vor allem in jedem künstlerischen Job der Schlüssel. Leidenschaft, damit du Spaß hast, wenn es mal nicht läuft. Und Durchhaltevermögen, damit du trotzdem weitermachst, wenn es nicht läuft. Denn wenn du durchhältst, bist du wirklich schon 99% der Konkurrenz, klingt so hart, aber du bist 99% der MitstreiterInnen voraus, weil die nach 1 oder 2 Jahren davon abfallen werden. Das heißt, Leidenschaft und Durchhaltevermögen sind wirklich die Notwendigkeiten zum künstlerischen Erfolg, aber keine Garanten.
Das stimmt, das ist eben leider auch so, das habe ich in vielen Gesprächen erfahren, es ist Können, es ist Durchhaltewillen, es ist Feuer spüren, aber manchmal auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ne? Also genau. Glück, es ist, kommt alles
ich
zusammen.
Ich habe viel Glück gehabt und es gibt bestimmt 100 Leute, die oder mehr, die genauso gut die Position quasi hätten füllen können oder das den gleichen Job hätten machen können, die einfach das Glück nicht hatten. Und das ist mir auch völlig bewusst. Und genauso ist mir bewusst, dass es auch sprichwörtlich morgen vorbei sein könnte aus irgendeinem Grund. Und dann wäre das eben auch so. Darum Mache ich da jetzt viel Spaß dran und genieße das jetzt.
Timon, ich wünsche dir viel Erfolg für dein neues Buch Sei deiner Zeit voraus und viel Erfolg für die Tour. Muss ich dir nicht mehr wünschen, weil die ist bereits ein Erfolg. Wie gesagt, es gibt in einigen Städten noch Restkarten, aber der Laden, der brummt. Insofern eine ganz tolle Zeit.
Dankeschön, Alexander.
Bitte nicht verletzen, versprich es
mir. Ich tue mein Bestes.
Und vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich danke dir.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.